Ja, ich habe mich echt gefreut, mal wieder ein paar Gedanken weitergeben zu können, weil sonst war das meistens so, ich habe gesagt, ja, ich könnte ja mal predigen und dann saß ich da und habe gedacht, ja, worüber denn mal? In dem Fall war das nicht so, weil ich in den letzten Monaten viel Zeit zum Nachdenken hatte, gezwungenermaßen. Und ja, da so ein paar Sachen hatte, die mir echt wichtig geworden sind und gedacht habe, boah, die würdest du gerne mal teilen. Und als dann die Anfrage kam, habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich endlich mal. Von daher habe ich mich echt drauf gefreut. Und genau, eine dieser Sachen, die mir wichtig geworden sind, ist daher jetzt mein Thema heute. Und das Thema heißt, mach dir kein Bild oder wenn Gott einen Beruf hätte, wäre er ein Maler und kein Fotograf. Ja, wie gesagt, mir ging es in den letzten Monaten ja nicht so besonders gut. Ich hatte wenig Kraft und war auch nicht immer so super zufrieden mit meiner Situation. Von daher fühle ich mich dem Volk Israel doch recht verbunden. Das hatte mal so eine Zeit, da lief es ziemlich lange durch die Wüste, ohne so genau zu wissen, was noch so kommt. Hatte auch manchmal wenig Kraft, war sehr orientierungslos und recht unzufrieden. Und in dieser Situation hat Gott ihnen so ein paar Anweisungen gegeben, was sie machen können, damit es ihnen gut geht. Und eine davon ist eben, mach dir kein Bild. Kein Bild von Gott, ganz wichtig, und auch kein Bild von allem auf der Erde, im Wasser, im Himmel, allem, was Gott geschaffen hat. Die Begründung dazu steht noch davor, nicht dahinter, interessanterweise. Da steht nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist die Begründung, warum sich das Volk Israel kein Bild von Gott machen soll. Denn was ist das für ein Gott, der ein Volk von Sklaven, von der Herrschaft des Pharao befreit und sie murrend, wie sie sind, menschlich, auch noch durch die Wüste führt? Wie soll man sich von diesem Gott ein Bild machen? So richtig interessant wird der jüdische Glaube ja erst, wenn man sich ein bisschen in der Umgegend umschaut, wie sah es woanders aus? Und diese Geschichte, dieses Erlebnis ist völlig einmalig. Die Götter, an die sonst so geglaubt wurde, die haben sich nicht um die Menschen gekümmert. Einige haben sich in den Geschichten quasi, wie die Menschen entstanden sind, die Menschen sogar gemacht, damit sie selbst nicht so viel Arbeit haben. Und wenn das nicht der Fall war, dann waren die Menschen zumindest total weit unter den Göttern und hatten denen natürlich zu Diensten zu sein. Und der Mensch, der noch am interessantesten war für die Götter, war immer der, der am höchsten stand. Also in Ägypten zum Beispiel der Pharao. Der Pharao war so noch der Liebling der Götter. Irgendein einfacher Sklave, dafür hat sich kein Gott interessiert. Der Pharao war eine Art Übervater für sein Volk. Deshalb ist es auch sehr interessant, dass im Alten Testament Gott ganz selten als Vater vorkommt, sondern sich Gott eben seinem Volk als Befreier offenbart. Den Vater hätte man ja mit sehr wenig schönen Bildern in Verbindung gebracht. Aber Gott kommt und sagt, mich interessiert eure Lage, mich interessiert dieses Volk von Sklaven. Ich kämpfe für Gerechtigkeit. Ich möchte, dass es frei ist. Wie sollten sich die Hebräer, die nur diese anderen Götter kannten, ein Bild von Gott machen, dass Gott auch nur halbwegs gerecht geworden wäre? Das war ja gar nicht möglich. Hätten sie das getan, es hätte zwangsläufig schieflaufen müssen. Aber jetzt schaue ich mal zu uns. Wir glauben an einen Gott, der dieses Interesse am Niedrigen, an dem das eigentlich nicht wert ist, auf sogar noch eine krassere Art und Weise gezeigt hat, nämlich indem er Mensch geworden ist, indem er auf dieser Erde gelebt hat und indem er sogar für uns gestorben ist. Was ist das für ein Gott, der stirbt für Menschen? Das findet ihr nirgendwo sonst. Und wie sollten, könnten wir uns von diesem Gott ein Bild machen? Das ist doch gar nicht möglich, wenn wir nichts haben, womit wir es vergleichen können. Durch Jesus hat Gott für uns zwar ein Gesicht bekommen, aber kein Bild. Szenen, Geschichten, von denen wir viel lernen können über Gott, aber kein Bild. Damals hat man sich Bilder gemacht, zur Zeit des Volkes Israels, ich springe mal wieder zurück, durch Statuen. Und vielleicht denkt ihr, das machen wir ja heute nicht mehr. Aber ich frage euch, spielt das wirklich eine Rolle? Ob ich mir ein Bild gieße, ob ich mir ein Bild schnitze oder ob ich mir ein Bild festhalte in meinem Kopf? Ist es nicht genauso real? Und es führt uns noch genauso in die Irre wie damals. Was ich sicher über Gott sagen kann, ist, dass sein Wesen Liebe ist, durch und durch. Aber ein Wesen kann man in einem Bild nicht darstellen. Denn das wird einseitig. Selbst wenn ich sage, ich stelle einen liebenden Vater dar, ich stelle einen Hirten dar, das ist nicht alles, was Gott ist. Gott ist so viel und so vielseitig. Und ich denke, wir haben heute noch genauso die Gefahr, dass wir ein Bild von Gott fester halten als das, was er eigentlich ist. Das erlebe und höre ich immer mal wieder in meinem eigenen und auch in anderen Leben. Da gibt es zum Beispiel das Bild von Gott, der kein Leid zulässt oder wenig Leid zulässt. Und Menschen, die in schlimme Krisen geraten, wenn sie merken, was wirklich geschehen kann in ihrem eigenen oder in anderen Leben, die plötzlich mit Tod konfrontiert sind, mit Krankheit konfrontiert sind und sagen, das kann nicht sein. Oder fast noch schlimmer, die mit der Krankheit anderer konfrontiert sind und sagen, das muss an deinem Glaube liegen, weil Gott ist ja nicht so. Und andere damit schlimm verletzen. Andersrum gibt es aber auch dieses: Ich halte das Bild Gottes klein, ich traue ihm möglichst wenig zu, nur so viel, wie ich eigentlich selber schaffen könnte, nur so viel wie Gebetsanliegen, wie ich halt auch weiß, dass sie sich so grob erfüllen können, aber für zu große Sachen bitte bete ich nicht, weil die könnten ja dann nicht in Erfüllung gehen. Auch das beschneidet unseren Glauben und unser Leben. Es gibt in anderen Ländern, zum Beispiel auch die Vermischung mit dem Aberglauben, wo Albinos oder Hexen immer noch getötet werden im Namen der Kirche, weil die Leute denken, das gehört dazu, das gehört zum Christentum. So ist Gott. Viel Leid, viel Blut, viel Tränen. Und alles im Namen Gottes. Hexenverbrennung war ja auch bei uns mal ein Riesenthema. Aber es gibt es auch heute aktuell und viel persönlicher, zum Beispiel indem bestimmte Menschen von vielen Gemeinden und von vielen Christen sehr schroff behandelt und ausgegrenzt werden. Geschiedene haben es oft sehr schwer, Homosexuelle, da ist auf einmal eine Lieblosigkeit da bei vielen, weil sie denken, sie handeln im Namen Gottes. Aber was ich bei Jesus sehe, ist Liebe für jeden. Verschwenderische Liebe in einem Ausmaß, wie wir es nicht greifen können. Auch das ist ein Bild von Gott, glaube ich, was wir gerne haben. Gott ist Liebe, ja, in den Bereichen, wo wir es kennen und in dem Maß, wie wir es kennen. Ich musste da an eine Geschichte denken, steht auch in der Bibel im Neuen Testament. Da war jemand, der kannte Gott ganz gut und er kannte die Tora, also die Heiligen Schriften, die wir heute Altes Testament nennen. Er kannte sich gut aus und dann kam Jesus und er hat ihn behandelt, wie er halt behandelt werden sollte. Er hat ihn eingeladen, er hat ihn ausgefragt. Er dachte, er könnte vielleicht sogar der verheißene Prophet sein. Und dann kam eine Frau, die schon mal in dieser Runde überhaupt nichts zu suchen gehabt hätte, schon als normale Frau nicht, die noch dazu einen ganz schlechten Ruf hatte. Und die kniete vor Jesus, weinte, da sie vor seinen Füßen kniete, wurden die Füße nass. Sie hat sie getrocknet mit ihren Haaren, sie hat sie geküsst und sie hat sie eingeschmiert mit einem sündhaft teuren Parfümöl. Und jeder hat sich gefragt, was soll das? Aber das war Liebe. Liebe, wie Gott liebt, verschwenderisch, leidenschaftlich. Dieser Mann dachte, er weiß viel, aber über Liebe konnte er noch viel lernen. Und ich glaube, das können wir alle auch. Und das ist nicht schlimm und das ist auch nicht ungewöhnlich, weil wir nicht perfekt sind und niemanden kennen, der perfekt ist. Wie haben wir denn gelernt, was Liebe ist? Erstmal hoffentlich von unseren Eltern, vielleicht von Freunden. Und manches haben wir dabei sicher gelernt, was richtig ist und manches, was total falsch ist. Die gleichen Eltern, die uns in den Arm genommen haben, haben uns vielleicht wegen Sachen bestraft, die ungerecht waren. Niemand ist perfekt. Ich weiß das. Ich bin jetzt selber Mama. Es gibt keine perfekten Eltern. Also wie sollen wir, wenn wir in unserem Leben nie was Perfekten begegnen, uns ein perfektes Bild von Gott machen? Das geht nicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir das wissen. Dass wir offen bleiben. Dass wir uns immer wieder überraschen lassen. Und dass wir uns nicht anmaßen, Gott zu kennen. Wir wissen so wenig über Gott. Ich bin sicher, es gäbe so viel mehr, was wir wissen können. Wir wissen alles, was wir wissen müssen, aber bestimmt nicht alles, was es über ihn zu sagen gibt. Und wir können ihn noch viel größer erleben in unserem Leben. Nun geht diese Anweisung aber weiter. Sie geht nicht nur auf Gott, sie geht auch auf alles, auf der Erde, im Wasser, im Himmel, auf alle Geschöpfe, alles, was Gott getan hat, geschaffen hat. Denn Gott ist ja der Erfinder des Wachstums und der Fantasie. Und Und weil das so ist, sind seine Geschöpfe genauso wenig einordbar wie er. Wir machen uns gerne Bilder, nicht nur von Gott, auch von anderen Menschen. Und gerade wird es ja leider auch politisch sehr deutlich. Da kommen die Ausländer und plötzlich werden Feindbilder ausgepackt. Da haben wir gedacht, die sind schon längst ad acta gelegt. Genauso werden aber plötzlich auch Bilder ausgepackt von rechten und linken Positionen und es wird sehr wenig zugehört, was die Leute eigentlich wirklich denken. Nicht jeder, der ein einziges Argument dieser Seite vertritt, ist auch extrem rechts oder extrem links. Aber es ist halt einfacher, Leute so einzuordnen. Auch in der persönlichen Begegnung, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal denkt man sich, naja, der ist halt so und so, muss ich nicht so genau zuhören, muss ich mir nicht so viel sagen lassen. Es ist einfach einfacher. Aber es ist nicht richtig. Und wir machen uns, glaube ich, sehr, sehr gern Bilder von uns selbst. Ich bin so und ich bin so und da passe ich rein und das liegt mir eher nicht so. Rollen, wie man es auch nennt. Ja, bei Frauen steht dann Kind gegen Karriere. Bei anderen steht vielleicht, ich bin eher akademisch oder ich bin eher praktisch. Aber nicht eher, sondern absolut. Ich bin Praktiker, also beschäftige ich mich nicht so viel mit Theologie. Passt nicht in das Bild. Dabei täte es vielleicht ganz gut. Und der Theologie tut es auf jeden Fall, das muss ich an der Stelle sagen, immer gut, ein paar bodenständige Leute dabei zu haben. Ganz wichtig. Oder zum Beispiel, ich bin Kind oder ich bin Erwachsener. Auch ein Erwachsener hat noch ganz viel Kindliches, aber erlauben wir uns das, das noch zu sehen? Dazu kommt noch das, wie wir geprägt sind. In der Psychologie finde ich ganz interessant, gibt es so die Theorie, dass wir eigentlich die Veranlagung zu ganz vielem haben, aber vieles uns quasi als Kind abklemmen. Also nehmen wir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Kind und seine Eltern sind getrennt. Sie können sich nicht ausstehen. Und die Mutter achtet immer akribisch auf gesundes Essen. Und der Vater geht am liebsten zu McDonald's. Eigentlich wäre das überhaupt nicht schlimm und das Kind könnte einfach beides haben. Aber nun sind die beiden ja gegeneinander und das Kind muss sich entscheiden. Und sagen wir mal, es entscheidet sich für die Mutter, dann muss es das schlecht finden, was der Vater tut. Also findet es McDonald's doof. Und später wird es vielleicht sehr übertrieben auf Fastfood und ungesunde Ernährung reagieren, ohne zu wissen, wo das herkommt. Es wird einfach sagen, ja, man macht das aber doch so. Man achtet doch auf gesunde Ernährung. Und wenn es dann vielleicht mal noch einen Partner findet, der dann irgendwie so drauf ist oder eine gute Freundin, dann wird es vielleicht einen Mordszoff geben deshalb. Und sie werden überhaupt nicht mehr wissen, warum. Aber diese Veranlagung zum ungesunden Essen, sage ich mal, wurde halt schon früh abgeklemmt. Und das war jetzt ein sehr simples Beispiel. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das geht mit Eigenschaften, das geht mit Teilen der Persönlichkeit genauso. Und so schränken wir oft auch das Bild, was wir von uns selbst haben, immer weiter ein. Und damit auch Gottes Möglichkeiten. Weil wenn er dann kommt und sagt, hey, versuch doch mal das, dann sagen wir vielleicht schnell, nein, weil das ist ja nicht mein Bild von mir. Ich bin doch ganz anders. Ich passe nicht zu diesen Leuten. Ich passe nicht in diese Situation. Ich traue mir das nicht zu. Ich will mich mit diesen Meinungen nicht beschäftigen. Und das ist nur ein Bild. Das ist nicht wir. Denn wer ich wirklich bin, das wisst ihr zu einem ganz kleinen Teil. Das weiß ich ein bisschen mehr, aber wirklich, bis ins Tiefste, weiß das nur Gott. Daher müssen wir es auch riskieren, uns manchmal überraschen zu lassen. Mal zu schauen, bin das wirklich ich, das Bild von mir? Oder geht da vielleicht noch mehr? Will Gott an einer ganz anderen Stelle durch mich handeln? Und ich bin sicher, wir werden überrascht sein. Bilder können uns nicht retten. Die wirken vielleicht manchmal so, weil wir uns daran festhalten können, weil sie manches einfacher machen, aber in Wirklichkeit machen sie uns kaputt, weil ein Bild ist immer etwas Starres. Und dort, wo ich Bilder reinbringe, da wird mein Leben starr. Das simpelste Beispiel ist der ganz normale Alltag, wenn ich an meinen Tag rangehe mit einem bestimmten Bild von meinem Tag. Ich denke, ich weiß schon genau, was kommt von so und so viel Uhr, bin ich in der Arbeit, dann kommt das, dann kommt das. Dann hat es etwas Starres. Und oft geschieht es tatsächlich dann genau so. Wie anders ist es, wenn ich aufstehe und denke, ich weiß nicht, was kommt. Gott will mich heute gebrauchen, wer weiß, wem ich begegne, wer weiß, wohin er mich führt. Wer weiß, was ich heute höre, was mein Leben verändern könnte. Der Tag wird ein ganz anderer sein. Je weniger Bilder wir haben, desto weniger Starre haben wir in unserem Leben. Das Bild mit den Geschöpfen, ich würde es so weit erweitern, dass es nicht mal für Tiere gilt. Ich finde, in der Bibel sieht man das ganz wunderbar. Ja? Was stellt ihr euch unter einem Esel vor? Graues Tier, lange Ohren, treu und in unseren Geschichten meistens ein bisschen dämlich, oder? In der Bibel ist der Esel ein Tier in einer Geschichte, der es schafft, einen Engel zu sehen, wo ein Mensch es nicht kann. In der Bibel, in einer anderen Geschichte, ist der Esel ein Tier, der unseren Retter durch die Tore von Jerusalem trägt. Also, welches Bild macht ihr euch von einem Esel? Es gibt keins. Deshalb habe ich meine Zweitüberschrift so gewählt: Wenn Gott einen Beruf hätte, wäre er ein Maler und kein Fotograf. Weil beim Malen kann man unheimlich flexibel sein. Mein Papa liebt Ölmalerei und er hat mir das so erklärt: Du mischst nicht mal die Farben schon von Anfang an so, wie sie sein sollen, sondern du trägst einfach eine Farbe auf der anderen auf und wenn dir das dann noch ein bisschen heller sein soll, dann machst du noch ein bisschen Gelb dazu und wenn das noch ein bisschen dunkler sein soll, dann machst du noch ein bisschen Blau rein. Und so kannst du das Bild immer weiter verändern. Und wenn ich mir ein Bild anschaue, was ich vor ein paar Tagen gemalt habe und denke, da wäre jetzt aber ein Hund gut, dann male ich halt noch einen Hund dazu. Maler sind sehr flexibel und Gott ist sehr flexibel. Gott hat nichts festgelegt. Er agiert immer mit dem, was er hat. Fotografie dagegen hat etwas Starres. Ich bilde nur das ab, was ich in diesem Moment sehe. Mein Vergleich hinkt jetzt ein kleines bisschen, weil inzwischen gibt es Fotomontage, das gebe ich zu. Aber ich finde immer noch, dass ein Hund in einem Bild dazu zu malen einfacher ist, als eine Fotomontage zu machen. Aber ja, nehmen wir das Bild mal so, wie es ist und gehen wir mal davon aus, dass wir das Foto nicht verändern. Dann wäre das auf keinen Fall Gott. Weil Gott immer viel mehr sieht und viel mehr macht, als da ist und nicht einfach nur das nimmt und so lässt. Ja, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, es ist total wichtig, einfach offen zu sein, uns von Gott überraschen zu lassen, zu glauben, dass er mehr machen will und uns mehr zeigen will, als das, was wir nur kennen. Und vielleicht suchen wir ja mal ein bisschen die Herausforderung. Das fände ich wirklich schön. Ihr kennt euch selbst, ihr wisst, wo euer Rahmen ist. Vielleicht versuchen wir einfach mal einen kleinen Schritt darüber hinaus zu gehen. Mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen wir sonst vielleicht nicht so viel zu tun haben. In Situationen zu gehen, die uns vielleicht nicht so vertraut sind. Uns mit Meinungen zu beschäftigen, die nicht unsere eigenen sind. Und ein kleiner Tipp noch, das fällt mir in meinem Leben immer stärker auf. Achtet auf das, was euch ärgert. Und sei es nur so ein kleines bisschen. Ich habe das bei mir in letzter Zeit echt oft gemerkt, wenn mich Menschen so ein bisschen geärgert haben von ihrer Art her oder wenn mich so eine Meinung so ein bisschen gekratzt hat, ich gedacht, ach, so kann man das doch nicht sagen. Dann gab es nachher doch oft Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, er hatte vielleicht gar nicht so Unrecht oder in dem Fall wäre diese Sichtweise interessant. Denn die Sichtweise eines anderen kann euch genau zu dem hinführen, was ich vorhin angedeutet habe, zu dem, was ihr vielleicht in euch abgeklemmt habt oder was ihr noch gar nicht gehört habt, woran ihr noch nie gedacht habt. Deshalb einfach mal ein bisschen drauf achten. Es kann natürlich mal sein, es ist einfach falsch und ihr ärgert euch deshalb. Aber es kann auch sein, es würde euch weiterbringen, wenn ihr es ehrlich zulasst, mal darüber nachzudenken und das einfach mal so zu sehen. Ja, ganz wichtig natürlich noch Freude bei der Sache und sich einfach mal überraschen lassen. Ich glaube, Gott hat uns für uns alle ganz viel vorbereitet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch keine besinnliche Adventszeit, es tut mir leid, sondern ich wünsche euch eine packende Adventszeit, eine abenteuerreiche und herausfordernde. Ich wünsche euch, dass etwas geschieht, dass Gott etwas tut. Und falls er das tut, dann hätte ich eine Bitte, dann bitte teilt es. Dann bitte erzählt mir davon, ich würde mich wirklich freuen. Ich finde es so spannend, im Glauben unterwegs zu sein und zu hören, wie es anderen geht. Und geteilte Geschichten sind doppelte Freude. Von daher, wenn Gott etwas tut, bitte behaltet es nicht für euch. Das war's von mir. Ich möchte noch beten. Mein lieber Vater, ich danke dir, dass du so vielseitig bist. Ich danke dir, dass du uns alle geschaffen hast und dass du unsere Herzen kennst. Ich danke dir für das, was du schon gebrauchst, für das, wo es uns richtig gut geht. Und ich danke dir für die Bereiche, in denen wir noch wachsen können. Ich bitte dich für die, die die Kraft haben, dass du sie dort hineinführst. Für die, die die Kraft nicht haben, dass du sie dort hältst, wo sie sicher sein können bei dir. Und ich danke dir für deine Liebe, für deine Größe und dafür, dass wir immer etwas Neues entdecken können mit dir. Amen.